Vor Rora wölbte sich die steinerne Brücke über den Main. Zu beiden Seiten begrüßten ihn Heiligenfiguren. In der Ferne erhob sich der fürstbischöfliche Dom. Würzburg. Während Rora die Brücke überquerte, warf er einen Blick über die Brüstung und sah ein kümmerliches Gewässer. Das war der hochsommerliche Main, von dem Rora gehört hatte, dass er im Frühjahr ein gefährlicher Fluss sein konnte, der die Stadt gern einmal überschwemmte. Am anderen Ende der Brücke begann die Altstadt, und es verschlug ihm den Atem. Die Luft war zum Schneiden, er hielt sich das Tuch vor den Mund und blieb stehen. Seine Vorstellung von dem Gestank in großen Städten war ziemlich unzureichend gewesen, das merkte er jetzt. Vor fast jedem Haus lagen Berge von Müll auf der Straße. Kot, Fleisch, Knochen, jede Art von Abfall gor in der Hitze vor sich hin. Kein Lüftchen regte sich und kein Bächlein schwemmte den Unrat hinweg. Auch Würzburg. Über 1000 Jahre war sie alt, die Stadt, und viele Wechselfälle der Geschichte lagen hinter ihr. Der größte Krieg der Welt, der 30-Jährige, hatte auch Würzburg nicht verschont. Die Stadt war belagert, besetzt und geplündert worden. Doch jetzt, kaum mehr als 100 Jahre später, war davon nicht mehr viel zu entdecken. Würzburg hatte sich erstaunlich schnell und gründlich erholt. Ja, seit einigen Jahrzehnten erblühte die Stadt geradezu. Die Fürstbischöfe der Schönborn-Dynastie hatten Würzburg zu nie gekannter Pracht und Macht geführt. Während Rohrer die Domstraße entlang ging, merkte er, dass man sich sogar an städtischen Gestank gewöhnen konnte. Er kam vorbei an modernen Bürgerhäusern, überquerte neu angelegte Plätze. Wirklich, Würzburg war eine Stadt voller Schönheit und Pracht. Das war sogar in der Dämmerung klar zu erkennen. Jemand hatte all diese Pracht erschaffen, und genau dem wollte Rora gegenübertreten. Während Rora die Domstraße entlang ging, merkte er, dass man sich sogar an städtischen Gestank gewöhnen konnte. Er kam vorbei an modernen Bürgerhäusern, überquerte neu angelegte Plätze. Wirklich, Würzburg war eine Stadt voller Schönheit und Pracht. Das war sogar in der Dämmerung klar zu erkennen. Jemand hatte all diese Pracht erschaffen, und genau dem wollte Rora gegenübertreten. Retz trank aus und schloss das Fenster. Dann verriegelte er die Tür. Er ging hinter seine Theke und wollte sich an seine üblichen Verrichtungen machen, spülen, wischen, aufräumen. Aber heute hatte er keine Lust dazu. Nach ein paar Augenblicken legte er seinen Lappen wieder weg, holte eine neue Flasche Wein hervor, nickte ihr zu und öffnete sie. Im selben Moment klopfte es. Aber Retz schenkte sich in aller Seelenruhe das Glas voll. Er schnupperte lächelnd daran und setzte es an die Lippen, als es erneut klopfte. Er hielt inne. Das Klopfen war vorsichtig, aber zugleich nachdrücklich. Ein eigentümliches Gefühl von Bedeutsamkeit beschlich Retz. Mit dem Glas in der Hand ging er zur Tür. »Ja«, rief er durch die Tür. Nach einer kurzen Pause kam die Antwort. »Grüß Gott, ich sah noch Licht.« »Ja«, wieder eine Pause. Retz stand an der Tür und überlegte. Normalerweise wäre es ihm nicht eingefallen, die Tür noch einmal zu öffnen. Aber was war heute schon normal? Er öffnete. Vor ihm stand ein Mann von vielleicht 40 Jahren, schlecht rasiert, mit staubigem Wams, schmutzigen Hemdsärmeln und einem Bündel auf dem Rücken. Ein Reisender offenbar. »Ja, bitte?« fragte Retz. »Grüß Gott«, sagte Rohrer mit einer Verneigung. »Rohrer, mein Name, Franz Anton Rohrer.« »Sehr schön. Retz heiße ich. Angenehm. Und worum handelt sich's?« »Mir wurde eure Adresse genannt.«
»So.«
»Ja.« Der Fremde schien damit vorerst alles gesagt zu haben, was allerdings natürlich nicht viel war. Retz hatte jedoch im Augenblick keine Lust, weiter nachzufragen. Der Abend war seltsam, die Tür stand offen, der Fremde war offensichtlich erschöpft und durstig, Retz selber auch, also tat er einfach das Nächstliegende. Er trat zurück und öffnete die Tür ganz. »Ihr seht müde aus, mein Herr. Wollt ihr euch vielleicht kurz stärken und auf ein Gläschen hereinkommen?« »Oh, danke, Herr Wirt, sehr freundlich.« Rora trat ein und blieb etwas unsicher mitten im Raum stehen. »Hier bitte, nehmt Platz«, sagte Retz. »Was darf ich euch bringen?« »Na, ich weiß schon, was ich euch bringe. Bitte, nehmt Platz.« Rora setzte sich ächzend hin. »Ich möchte euch aber nicht aufhalten, Herr Wirt.« »Keine Angst, ich trinke sowieso noch einen Schoppen.« Das letzte Wort hatte Rora nicht verstanden. »Einen Schoppen«, meinte er. Retz stellte ein Glas Wein vor ihm auf den Tisch und sagte, »Das ist ein Schoppen.«
»Ach so, ein Schoppen. Sieht aus wie ein Viertele.«
»Ein ein Viertele, aha, sagte Retz lachend. Ja, so heißt es in Schwaben oder in Baden. Stimmt, Herr Retz, Sie haben's getroffen. Aus Rastatt im Badischen komme ich. Sehr schön, sagte Retz, indem er sich zu Rohrer setzte und sein eigenes Glas hob. Und der hier kommt vom Würzburger Stein. Prosit, Prosit. Für Rohrers staubige Zunge war der Wein eine kleine Offenbarung. Er schmeckte fein und delikat, nach Sonne, Frucht und Erde. Unwillkürlich schmunzelte er. Inzwischen betrachtete Retz sein Glas. Seine Miene verfinsterte sich und er verfiel in Nachdenken. Neumanns Lieblingswein, sagte er halblaut. Da war Rohrer auf einmal hellwach. Neumann? Meister Balthasar Neumann? Ja, entgegnete Retz und schien noch nachdenklicher zu werden. Meister Neumann ist hier oft zu Gast, nicht wahr? Fragte Rohrer. Retz nickte halb vor sich hin. Ich wusste, dass ich genau am richtigen Ort gelandet bin. Wie am richtigen Ort? Ich sagte doch, dass man mir eure Adresse genannt hat. Ich habe mir sagen lassen, dass Meister Neumann oft hier zu Gast ist. Retz sah ihn mit gerunzelter Stirn an. Ja. Und genau zu ihm will ich. Seinetwegen bin ich nach Würzburg gekommen. Retz musterte mit einem rätselhaften Blick den Mann, der eben noch todmüde gewesen war und ihm auf einmal gut gelaunt gegenüber saß. »Ihr wollt«, begann er zögerlich, »zum Meister Neumann?« »Genau zu dem.« Auf einen Schlag war Retz komplett ratlos. Er rieb sich die Glatze und schien nicht weiter zu wissen. Dann stützte er die Ellbogen schwer auf den Tisch, atmete aus und sah aus dem Fenster, vor dem die letzten Reste des Tages sich aus den verschatteten Gassenwinkeln zurückzogen. Nach einer Pause sagte er, »Ihr habt einen weiten Weg hinter euch, Herr Rohrer, und seid sicher in einer wichtigen Sache hier. Aber es tut mir leid. Falls ihr zu Neumann wolltet, seid ihr zu spät gekommen.« »Ja, ich hatte schon befürchtet, dass ich ihn heute Abend nicht mehr antreffen würde. Schade, sehr schade.« »Ihr versteht nicht.« Retz sah ihn merkwürdig trübe an. Dann sagte er, »Ihr seid zu spät gekommen, weil Meister Neumann heute gestorben ist.« Es trat eine lange Stille ein, die sich allmählich im ganzen Raum verbreitete, wie ein wachsender Schatten. Sie floss über den Boden, kletterte die Wände empor, kroch in jeden Winkel, ergriff die beiden Männer vor ihren Weingläsern, bis schließlich in der Mitte der Stille das Ticken einer Standuhr zu hören war. »Gestorben?« fragte der Gast, und der Wirt nickte zum Fenster hinaus. »Aber das ist ja...« Rohrer brach mitten im Satz ab, und das veranlasste Retz zu einem kräftigen Schluck Wein. Da war sein Glas auf einmal leer. »Wartet mal«, sagte er mühsam, »ich hole Nachschub.« Die Nacht breitete sich wie ein blaues Tuch über die Stadt. Die Nachtwächter atmeten durch, entzündeten die Kerzen in ihren Laternen, nahmen ihre Hellebarden und ihre Hörner und machten sich auf den Weg. Die letzten Türen wurden geschlossen und in den Häusern wurden Lichter entzündet. Kerzen in den Häusern der Reichen, Talglichter in den Häusern der Armen. Der Tag war lang gewesen, heiß und ermüdend, aber trotzdem ging er zu Ende, so wie jeder andere auch. Während Rohrer den Wirt hinter der Theke mit Flaschen hantieren sah, wurde ihm klar, dass etwas passiert war, mit dem er niemals gerechnet hätte. Wenige Augenblicke später stellte er überrascht fest, dass auch sein Glas leer war. Retz kam an den Tisch zurück. Er setzte sich schwer, viel schwerer als vorhin, und goss nach. Ihm war plötzlich danach zu reden, jetzt an diesem Abend, an dem sein gern gesehener Gast für immer das Lokal verlassen hatte. »Ich kenne Neumann«, sagte Retz und verbesserte sich. »Ich habe Neumann gekannt seit mehr als 30 Jahren. Neumann ist ja viel unterwegs gewesen, aber trotzdem war er oft hier. Er war ein angenehmer Gast.« Er begann zu lächeln und sprach weiter. »Fast immer ist er allein gekommen, meistens spät, und er ist nie sehr lange geblieben, kein Zecher. Ein stiller Gast, freundlich, oft in irgendwelchen Gedanken. Er hatte immer ein Notizbuch dabei, darin schrieb er. Gelegentlich hat er vor sich hingestarrt, dann wieder etwas aufgeschrieben, und oft hat er still in sich hineingelächelt.« Nach einer versonnenen Pause erzählte Retz weiter. »Das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe...« Er hielt inne und betrachtete sein Weinglas. »Das erste Mal, dass Retz Meister Neumann gesehen hatte, das war an einem Abend im September 1719. vor 34 Jahren. Nicht lange zuvor war ein neuer Fürstbischof gewählt worden, Johann Philipp Franz von Schönborn. In der Stadt herrschte Aufregung, ein Schönborn, ein Neffe des Mainzer Erzbischofs und Reichskanzlers Lothar Franz von Schönborn, der zugleich Fürstbischof von Bamberg war. Es war spät geworden an diesem Abend, die letzten Gäste der Weinstube saßen vor ihren fast leeren Gläsern und redeten über den neuen Fürstbischof. Dass ein Schönborn gewählt worden war, hielten die meisten für eine gute Sache, denn die Schönborns schienen im Reich wachsenden Einfluss zu haben, und das konnte für Würzburg von Vorteil sein. Andererseits, diese hohen Herren, man wusste nie so genau, was sie sich einfallen ließen, ob sie den Wohlstand von Stadt und Land vermehren wollten oder lieber doch ihren eigenen. Retz stand hinter seiner Theke und sortierte Flaschen, als die Tür mit Schwung geöffnet wurde und ein fremder Gast erschien. Ein stattlicher, mittelgroßer Mann um die 30 in militärischer Kleidung. Er sah sich in der Stube um, erblickte den Wirt und sagte freundlich: »Guten Abend, Herr Wirt, hättet ihr noch einen Wein für mich?« Dem Wirt fiel sein auswärtiger Akzent auf, den er nicht recht zuordnen konnte. »Bitte, der Herr«, sagte er, »nehmt Platz.« Der Mann nickte höflich, sah sich um, setzte sich an einen Platz am Fenster, rieb sich die Hände und schaute vergnügt hinaus. An diesem Platz saß er fortan immer. Es war derselbe Platz, an dem Retz und Rohrer heute Abend saßen. »Was darf es denn sein, der Herr?« Ohne Zögern kam die Antwort: »Heut gönne ich mir den Besten, den ihr habt, Herr Wirt.« »Mit Vergnügen.« Retz brachte ihm einen Schoppen von dem Steinwein, den er selbst am liebsten trank. »Der wird euch gefallen, mein Herr.« Und tatsächlich, er gefiel dem Mann. Versonnen schnupperte er am Glas, nippte am Wein, schloss die Augen. Ganz vorzüglich, herrlich. Dann lehnte er sich ausatmend zurück. Es war leicht zu erkennen, dass der Mann in bester Laune war. Dafür brauchte Retz nicht auf seine langjährige Erfahrung als Wirt zurückzugreifen. »Ein feiner Wein, mein Herr, nicht wahr?« »Allerdings.« »Erlaubt die Frage, ob ihr neu seid in Würzburg?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin seit fast 10 Jahren hier. Erstaunlich, dass ich erst heute den Weg hierher gefunden habe. Ursprünglich komme ich aus Eger in Böhmen.« Er erhob sich halb. »Neumann, mein Name. Balthasar Neumann.« »Sehr erfreut, Herr Neumann. Johann Baptist Retz. Angenehm.« Retz nickte freundlich. »Ihr scheint in Feierlaune zu sein, Herr Neumann.« Da sah Neumann etwas ertappt aus und lächelte spitzbübisch. »Merkt man das?« »Nun ja, ich bin in Feierlaune, stimmt.« »Man merkt's«, sagte Retz und wartete. Er wusste, sein Gast würde anfangen zu erzählen, wenn ihm danach war. Ihm war danach. »Mir ist heute...« »Donnerwetter«, unterbrach er sich. »Mir ist heute etwas Unglaubliches passiert«, rief er aus. Und dann erzählte er.